Und jetzt lese ich den Bibeltext für die heutige Predigt. Der steht im Matthäusevangelium in Kapitel 3, die Verse 13 bis 17. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude.
Ja, vielen Dank, Tim, für das Vorlesen. Für die, die in den letzten Wochen hier mit dabei waren, habt ihr euch mit einer Frage beschäftigt oder mit einer Aussage: Wie kann eigentlich Kirche gelingen? Und diese Frage, die hat natürlich viel damit zu tun, so wie funktioniert es, dass Menschen, die vielleicht auch ganz unterschiedlich sind, sagen, wir leben gemeinsam und gestalten etwas, was größer ist als wir selber. Und ich glaube, wir alle, die wir hier sitzen, haben ganz unterschiedliche Erfahrungen dabei gemacht, wie wir Kirche als gelungen oder nicht so gelungen empfunden haben. Vielleicht bist du hier und sagst, ich habe schon einige Kirchen mir angeschaut und ich hatte das Gefühl gehabt, ich passe nicht dazu. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, boah, mittendrin, das ist genau das, was ich eigentlich immer gebraucht habe, und das ist eine total positive Erfahrung, wo man Kirche als etwas Gelungenes erlebt hat. Ich möchte gerne mit einer Erfahrung einsteigen, die ich gemacht habe, wo ich sagen würde, da war Kirche für mich total gelungen. Wir hatten in unserem Studium die Möglichkeit, dass wir ein Auslandssemester wählen durften. Und zusammen mit meiner Frau und auch mit meinem jetzigen Kollegen Tobi und seiner Frau sind wir dann losgezogen und haben ein Auslandssemester in Schottland, in Aberdeen gemacht. Ein tolles Land, also wer noch nicht da war, es lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu kommen. Wir hatten eine kleine Herausforderung. Vor unserem Start haben wir noch nicht gewusst, wo wir am Ende wohnen sollen, und haben dann gedacht, okay, wir fahren jetzt dahin und vertrauen jetzt darauf, dass sich irgendwas da ergibt, weil die ganzen Studentenwohnheime waren alle voll. Und man hat ein Konto erst in Schottland gebraucht, dass man da sich eine Wohnung anmieten konnte. Es war alles ein bisschen kompliziert. Genau, und deswegen hatten wir noch nichts und wohnten dann in Stonehaven. Da gibt es das beste Eis von ganz Schottland. Also wenn ihr da mal Urlaub macht, das lohnt sich. Und sind dann nach Cottbus immer, nach Aberdeen. Cottbus auch, genau, war schon damals sehr präsent. Und sind wir nach Aberdeen und haben dann geschaut, wie können wir Wohnung finden, und nach ein paar Tagen haben wir gemerkt, oh, das wird nicht so leicht, wie wir das uns vorgestellt hatten. Und dann hatten wir eine Adresse, glaube ich, über drei Ecken, wo irgendwie so eine Gemeinde war, die ganz nett wären, und bei denen könnten wir uns mal melden. Und dann haben wir uns da gemeldet und waren an diesem Sonntag da, bei einem Gottesdienst. Wir mit, würde ich sagen, relativ schlechten Englisch, dann die Leute alle mit ihrem schottischen Akzent, wo man sowieso nur die Hälfte oder ein Viertel verstehen kann. Und die Leute kannten uns nicht. Und trotzdem war es sofort so ein Grundvertrauen, okay, diese armen Leute, denen helfen wir jetzt, die armen Studenten. Und haben sich dann dafür eingesetzt, dass wir da bei zwei Familien für die nächsten 4 Monate unterkommen konnten. Und das sind zwei Familien, die wir total ins Herz geschlossen haben, wo wir jetzt auch immer noch Kontakt haben. Und ich würde sagen, während dieser Zeit, diesen 4 Monaten, wo wir dann auch da in dieser Kirche unterwegs waren, würde ich sagen, habe ich etwas erlebt, nicht nur diese Freundlichkeit am Anfang, sondern auch während dieser Zeit, so eine Herzlichkeit und so ein, du bist hier willkommen, auch wenn du nicht so gut Schottisch sprichst. Und wir sind damit hineingenommen worden. Ich erinnere mich noch, in dem Gottesdienst gab es so drei ältere Damen, die saßen immer am gleichen Platz, und die sind nach dem Gottesdienst immer zu uns erstmal gekommen und gefragt, ja, wie geht's euch denn und was können wir noch tun und wie können wir helfen? Und also so ein Interesse, wo man das Gefühl hatte, die Leute freuen sich, dass wir da sind. Da gab es Menschen, die gesagt haben, los, wir unternehmen mit euch mal einen Ausflug einmal quer durch Schottland, und wir sind zu Weihnachten eingeladen worden zum Essen. Und ich habe diese Zeit als eine Zeit in Erinnerung, wo ich sagen würde, da hat sich Kirche irgendwie so richtig schön angefühlt. Es war einfach richtig, wie das dort war. Und ich weiß nicht, ob das passt zu den Erfahrungen, die du bisher mit Kirche gemacht hast, vielleicht auch nicht. Aber ich würde gerne ein bisschen darüber da ein bisschen mit euch nachdenken, wie kann eigentlich Kirche so sein oder so werden? Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, mit der Idee, wie Gott sich Kirche vorstellt. Und deswegen würde ich euch ein bisschen hineinnehmen in dieses Thema Kirche geprägt von Gottes Schönheit. Und drei Fragen möchte ich mit euch so durchgehen, auch mit Blick auf diesen Text. Woher kommt eigentlich Schönheit in Kirche? Und warum ist das manchmal nicht so richtig sichtbar? Und dann das Dritte, wie kann uns das trotzdem prägen, wie Gott ist, dass Gemeinde auch so werden kann? Also woher kommt Schönheit in Kirche? Warum ist diese Schönheit manchmal nicht sichtbar oder auch öfter? Und wie kann uns diese Schönheit prägen? Und dazu möchte ich nochmal in diesen Text mit euch gerne reinschauen. Dürft ihr gerne nochmal aufschlagen, der ja nicht sofort irgendwie etwas erzählt von der Idee von Kirche. Aber ich glaube trotzdem, dass da ein starker Bezug ist. Wir sind in diesem Text ganz am Anfang eigentlich im Leben von Jesus. Und der Weggefährte und Autor des Matthäus-Evangeliums, nämlich Matthäus, der berichtet von dieser Geschichte von Jesus ganz am Anfang von seinem Leben. Und da ist erst ein Mann, ein bisschen schräger Vogel, Johannes, und der schart ganz viele Leute um sich. Johannes der Täufer wird er genannt. Und der hatte damals Leute am Jordan, an dem Fluss in Israel getauft. Und diese Taufe war Ausdruck, dass Menschen gesagt haben, ich wünsche mir eigentlich, Gott zu begegnen. Ich habe eine Sehnsucht nach Glauben, nach Spiritualität, nach Nähe zu Gott. Und die Leute sind in Scharen dahin gekommen. Und dann kommt eben auch eines Tages Jesus dahin und er lässt sich dort taufen. Und dann geschieht etwas sehr Eigenartiges oder Besonderes. In Vers 16 und 17 steht da, dass in dem Augenblick, wo Jesus quasi nach dieser Taufe aus dem Wasser geht, geht über ihm der Himmel auf und dann kommt irgendetwas herunter wie eine Taube und dann ist da von oben noch eine Stimme, die da was sagt. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und das, was hier beschrieben wird, ist ein Gedanke, der eigentlich alle Kirchen miteinander verbindet, weil hier kommen irgendwie drei Akteure, drei Personen vor und das, was hier dahinter steckt, ist diese Idee von der sogenannten Dreieinigkeit oder Trinität. Also, dass Gott irgendwie in drei Personen ist, aber irgendwie in einem Wesen. Und hier in diesem Moment, wo Jesus getauft wird, konnte man das sehen. Da ist so eine Stimme eben aus dem Himmel, die identifiziert wird mit Gott, dem Vater. Dann ist da etwas, was runterkommt, wie eine Taube, die als Geist Gottes in der Theologie verstanden wird. Und dann unten die dritte Person der Gottheit, das war Jesus, der dort stand. Also irgendwie drei Personen und gleichzeitig aber doch bilden sie ein Wesen ab. Also es wäre falsch zu sagen, da sind irgendwie drei verschiedene Götter. Es wäre auch falsch zu sagen, okay, da ist ein Gott, aber der erscheint immer mal anders. Mal kommt er so, mal kommt er so, mal kommt er so. Sondern es sind irgendwie drei Personen und trotzdem ein Wesen. Und ich kann euch nicht ganz so gut von euren Gesichtern erkennen, aber wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, dann muss er sagen, das ist für unseren Verstand eigentlich ein bisschen verrückt. Ja, egal, wie lange man jetzt mit Kirche zu tun hat oder vielleicht bist du auch hier und sagst so, ich bin zum ersten Mal in einem Gottesdienst und jetzt erzählt er hier vorne so etwas. Schon ein Kirchenleiter im 4. Jahrhundert, der hat mal gesagt, Augustinus, wenn man die Dreieinigkeit verleugnet, verliert man seine Seele, aber wenn man die Dreieinigkeit versucht zu erklären, verliert man seinen Verstand. Ja? Also schon damals war das irgendwie eine verrückte Idee und trotzdem ist es etwas, wo die Kirche gesagt hat, das ist absolut der Kern des christlichen Glaubens, was unaufgebbar ist. Und ich glaube, wir können auch etwas davon entdecken, worüber ich gleich mit euch nachdenken möchte. Aber ich würde sagen, das, was hier beschrieben wird, kann man irgendwie nicht so richtig in Worte fassen und beschreiben. Und doch konnten es die Leute damals sehen, dass genau das passiert ist. Wenn dich das mehr interessiert, auch darüber nochmal mehr nachzudenken, so wie funktioniert das eigentlich, dann bist du eingeladen, einfach zu Tim zu gehen, der macht einen Entdeckerkurs und der erklärt dir das ein bisschen besser. Aber ich möchte heute ein bisschen darauf eingehen, was eigentlich zwischen diesen drei Personen passiert. Und ich glaube, wir bekommen da einen Einblick von etwas, was total schön ist. Was meine ich damit? Was passiert hier? Als der Himmel aufgeht, sagt Gott hier, dies ist mein geliebter Sohn. Und was Gott hier nicht sagt ist, guck mal, schaut mal, hier ist mein Sohn, aber eigentlich, juhu, hier oben, guckt mal alle hier hoch, hier bin ich. Sondern der Blick geht sozusagen auf den anderen. Und Gott sagt hier von oben herab, schaut euch mein Sohn an. Das ist das Schönste, was es gibt. Guckt euch den an, der ist so toll. Den müsst ihr unbedingt kennenlernen. Das ist der, um den sollte sich alles drehen. Hey, guckt am besten, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schaut jetzt hier auf den. Und ich glaube, dass das ein kleiner Einblick ist von dem, wie Gott im christlichen Glauben eigentlich die ganze Zeit vorgestellt ist. Dass da ein permanentes sich um den anderen drehen, dem anderen applaudieren, dem anderen im Blick haben, die ganze Zeit stattfindet. Ja, dass Gott sozusagen ständig in sich den anderen Personen sozusagen von dieser Dreierrunde Liebe und Wertschätzung entgegenbringt. Dass sie sich umeinander drehen, dass sie sich gegenseitig, ein typisch christliches Wort, verehren oder verherrlichen. Und C.S. Lewis, der Autor von Narnia, der hat es mal so ausgedrückt. Das Zitat habt ihr auch vorne in eurem Programmheft drin. Er sagt, der Gott des Christentums ist nichts Statisches, sondern eine dynamisch pulsierende Kraft. Ein Leben, fast so etwas wie ein Theaterstück. Oder, wenn man es nicht für Blasphemie hält, fast so etwas wie ein Tanz. Und das, was C.S. Lewis hier sagt und das, was in diesem Text zum Ausdruck kommt, wo diese drei Personen vorkommen, ist, dass Gott eigentlich permanent in Bewegung ist. Da ist so ein Tanz, so ein gegenseitig den anderen im Blick zu nehmen, den anderen zu feiern und zu sagen, das hier, schaut euch den an. Das ist der Größte, der Wichtigste. Und indem Vater, Sohn und Heiliger Geist das eigentlich die ganze Zeit tun und sich um einander drehen, kommt dabei niemand zu kurz. Weil man sich permanent gegenseitig das gibt, was der andere braucht. Und deswegen ist Gott in sich auch unendlich glücklich, weil niemand zu kurz kommt. Ja, stell dir vor, du findest jemand, wo du sagen würdest, boah, den finde ich so richtig toll. Wenn ich da die Möglichkeit hätte, mit der Person mal hier in Potsdam im, wie heißt das, Piccolo Panne, mal essen zu gehen? Ja? Peter Panne. Okay, Piccolo ist auch nicht schlecht. Peter Panne zum Essen zu gehen und ihr sagt, boah, das wäre so ein Traum, das wäre so gut. Und dann stell dir vor, diese Person kommt zu dir und sagt, hey, hättest du Lust, mit mir ins Peter Panne zu gehen? Ja? Würde sich das nicht gut anfühlen? Das wäre unglaublich. Und so empfindet Gott in alle Ewigkeit, weil er so glücklich ist. So, wenn wir die Frage stellen, so woher kommt eigentlich Schönheit in Kirche? Also wie geschieht es, dass ein gelingendes Miteinander in Kirche funktionieren kann? Dann hat es natürlich etwas mit den Menschen zu tun, mit denen man zu tun hat, denen man begegnet. Aber der christliche Glaube würde sagen, es gibt noch eine viel tiefere Wurzel. Nämlich, dass diese Schönheit in Gott selbst gegründet ist
Und Gott ist in sich bereits diese pulsierende Gemeinschaft. Und deshalb hat Kirche auch, wenn man manchmal Leute trifft, wo man das Gefühl hat, boah, die finde ich jetzt gerade nicht ganz so anziehend, trotzdem immer eine großartige Quelle, um immer wieder neu so eine Gemeinschaft zu kreieren. Weil da nämlich im Zentrum ein Gott steht, der sagt, ich lebe das bereits und ich nehme Menschen dazu mit hinein. Ein Gott, der von sich selber wegschaut, der sagt, ich drehe mich um den anderen. Und das ist ein Riesenpotenzial, weshalb Kirche immer wieder die Chance hat, so zu werden, dass wir sagen, wow, das ist einfach nur schön. So, wenn Gott so ist, warum ist dann Kirche eigentlich nicht immer so? Vielleicht ist euch das auch direkt in den Kopf geschossen. Warum ist diese Schönheit manchmal oder auch öfter irgendwie nicht so sichtbar? Und wir haben gerade dieses Beispiel von C.S. Lewis gehabt, dass diese Dreieinigkeit eigentlich wie so ein Tanz ist. Man dreht sich um den anderen, man hat den anderen im Blick. Und was C.S. Lewis damit meint, ist, Gott ist nicht so wie wir. Was meine ich damit? Ich nehme jetzt einfach mal Heinz, ist das okay? Kriegst dann wieder. Ich glaube, dass unser Leben manchmal ein bisschen ist wie hier so ein Stuhl oder ein Hocker. Und ich glaube, dass wir manchmal dabei sind zu sagen, wir setzen uns auf diesen Hocker in unserem Leben und dann sitzen wir da. Und dann erwarten wir, dass da hoffentlich Leute sind, die sagen, okay, und ich habe jetzt dich im Blick. Ich fange jetzt an, mich um dich zu drehen. Und wir merken an ganz unterschiedlichen Stellen, wie wir uns wünschen, vielleicht auch in Kirche so, dass jemand mal sieht, wie ich mich vielleicht einsetze mit meinem Ehrenamt. Dass jemand mal wahrnimmt, wie ich mir eigentlich wünschen würde, dass mich jemand mal wertschätzt. Dass ich gesehen werde in dem, wie ich wirklich bin. Dass ich nicht darauf reduziert werde, was ich leiste, sondern dass ich wahrgenommen werde. Und was wir häufig tun, ist, wir sitzen dann auf unserem Stuhl und wir wünschen uns, dass von außen jemand kommt und sich um uns dreht. Und nicht nur wir alleine sind oft so unterwegs, sondern das geschieht auch häufig, wenn man zwei Stühle hat, ja? Wenn man in einer Beziehung ist. Wie oft geschieht es, dass man zu zweit jeweils auf seinem Stuhl sitzt und man erwartet von dem anderen in der Freundschaft oder in der Beziehung, dass doch endlich der andere aufsteht und anfängt, sich um mich zu drehen. Dass er anfängt, mich im Blick zu haben und zu sagen, siehst du nicht, wie mich das verletzt hat, was du mir hier gerade an den Kopf geworfen hast. Und was wir erwarten von dem anderen ist, dass der andere aufsteht und sagt, ich drehe mich um dich. Und wisst ihr, Gott ist genauso nicht, sondern er steht auf und er sagt, ich drehe mich um dich. Ich habe dich im Blick. Ich bin bereit, dich zum Mittelpunkt meines Lebens zu machen, dich im Blick zu haben. Und ich stehe dafür auf, um mich um dich zu drehen. Und wenn das alle machen, dann entsteht ein Tanz. Und das ist die ganze Idee. Aber ich glaube, dass das so tief in uns drinsteckt, ob wir das manchmal wollen oder nicht, wir stehen oft nicht auf. Und ich glaube, deshalb ist Kirche auch manchmal oder öfter nicht so schön. Vielleicht zwei Bereiche, wo mir das auffällt. Und vielleicht ist das auch eine Frage für euch als Kirche hier bei mittendrin, wo das manchmal vielleicht auch ist, dass man als Kirche auch manchmal sitzen bleibt. Ja, wie oft geht es manchmal, dass man auch innerhalb von Kirche, wo es uns schwerfällt, auch die Meinung des anderen stehen zu lassen? Wie schnell haben wir dieses Gefühl, vielleicht auch, dass wir persönlich gar nicht wahrgenommen werden? Oder wir uns eigentlich wünschen, dass unsere Meinung oder Position eigentlich auch in bestimmten Fragen doch wahrgenommen werden soll. Oder vielleicht kennt ihr das auch, da ist irgendwo noch so ein kleiner Groll auf die Pastoren. Ja, damals, als der Steffen noch da war, ist nicht so lange her, aber da war alles noch besser. Und jetzt hier die jungen Leute, wie soll das werden? Ja, und vielleicht ist auch manche Kritik berechtigt, aber ist das manchmal vielleicht auch, dass wir auf unserem Stuhl sitzen und sagen, ja, eigentlich sollten die anderen anfangen, sich um uns zu drehen. Ja, ich komme hier gerade zu kurz, wenn die Leute doch meine Situation sehen könnten. Und ich glaube aber manchmal auch, dass wir wir sitzen auf dem Stuhl, nicht nur in Bezug auf innerhalb von Kirche haben, sondern ich glaube auch manchmal im Blick auf die Leute um uns herum. Und ich weiß, dass ihr in eurer Vision auch drin habt, wir wollen eine Kirche sein für die Stadt. Und ich glaube, es ist manchmal leicht, das auf dem Papier zu haben, aber wie schnell geht es doch, dass wir sagen, okay, wir haben so viele eigene Herausforderungen als Gemeinde irgendwie klarzukommen. Wir können jetzt nicht noch anfangen, uns auch noch um die Belange, die es in der Stadt gibt, noch uns so zu verausgaben. Und was auch schnell geschieht, ist, wir fangen an, uns wieder hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt geht es erstmal um uns und jetzt müssen wir erstmal schauen. Und wisst ihr, Kirche, die sich von Gottes Schönheit prägen lässt, die fängt an, immer wieder aufzustehen und von sich selber wegzuschauen auf andere. Warum? Weil sie mehr und mehr davon geprägt ist, wie Gott selbst das gelebt hat. Weg auf die Herausforderungen des anderen, vielleicht meines Nachbarn. Weg hin auf unsere Stadt, auf die Sorgen und Nöte, die es hier gibt. Weg von mir, vielleicht auch auf die kleinen Aufgaben, die es manchmal in Kirche auch zu tun gibt, wo man sagt, so, das könnten ja auch andere machen. Und ich würde sagen, ich sehe das an vielen Stellen, wenn ich hier auf Potsdam schaue und was hier in den letzten Jahren passiert ist, wo Menschen bewusst aufgestanden sind, weil sie etwas erlebt haben. Und das ist der dritte Punkt. So, wie kann uns diese Schönheit von Gott, dass er aufsteht, wie kann uns das prägen? Ich glaube, Gott sieht uns, wie wir manchmal auf unserem Stuhl sitzen und wie wir erwarten, dass sich andere um uns drehen. Und ich glaube, dass wir auch in einer Zeit leben, die uns eigentlich mit dieser Idee bombardiert. So, du musst zuerst auf dich selbst achten. Ja, vielleicht kennt ihr diese Sätze. Sei dir selber treu, was auch immer du tust. Schau auf das, was du jetzt in dieser Situation brauchst. Ja, folge deinen Träumen. Tu das, was du wirklich für wichtig hältst. Klar, du kannst den anderen Menschen um dich herum helfen, aber am Ende musst du auch auf dich schauen, dass du nicht zu kurz kommst. Und ich glaube, dass da etwas Gutes da drin steckt, sich nicht selber zu vernachlässigen. Aber ich glaube, da steckt auch etwas drin, wo wir gar nicht merken, dass wir eigentlich sagen, ich sitze auf meinem Stuhl und ich erwarte, dass sich andere um mich drehen. Und ich glaube, dass das häufiger eine tiefe Leere in uns hinterlässt. Und wisst ihr, Gott dreht es um, weil er so anders ist. Gott hat diese Welt erschaffen mit der Idee, dass wir hineinkommen in diesen Tanz, in diese Gemeinschaft, die Gott in sich bereits ist. Und er sagt, ich drehe mich um dich. Ich bin bereit, alles hinter mich zu lassen. Und wie macht er das? Und das ist die ganze Geschichte von Jesus, die hier in dieser Taufgeschichte beginnt und die letztlich an einem Kreuz endet. Dass da ein Gott ist, der sagt, ich stehe auf. Ich werde sogar Mensch. Ich diene Menschen. Ich drehe mich um die Fragen, die Nöte, die Bedürfnisse, die Menschen haben. Und er lebt es bis zum Äußersten. Er ist sogar bereit, dafür zu sterben. Er gibt sogar sein Leben. Warum tut er das? Und Jesus gibt selbst eine Antwort darauf. Er sagt über sich, denn der Menschensohn, Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Jesus gibt alles auf, alle Privilegien, die er hatte, um uns zu dienen, um uns zu zeigen, ich drehe mich um dich. Und er gibt das alles auf, damit wir wieder hineingenommen werden können in diese Gemeinschaft, in diesen Tanz hinein. Und die Bibel sagt, Jesus verlässt diesen Tanz, damit wir wieder hinein können. Und wenn wir das glauben, wisst ihr, was dann passiert? Dann geht der Himmel auf. Und dann schaut Gott auf uns herab und sagt, wow, schau dir den an. Schau dir die an. Das ist meine geliebte Tochter. Das ist mein geliebter Sohn. Die ist so wunderbar. Die müsst ihr kennenlernen. Das ist das Größte, was es gibt. Und ich glaube, wenn wir das immer tiefer verstehen, immer tiefer einsaugen, dass Gott uns so ansieht, ich glaube, dann können wir immer wieder anfangen zu sagen, ich stehe auf von meinem Stuhl. Ich bin bereit, mich hinzugeben für den anderen. Und ich glaube, dass daraus eine Gemeinschaft entstehen kann, wo viele Leute sagen, ich fange immer wieder neu an, aufzustehen. Ich fange immer wieder neu an, den Blick für den anderen zu haben, weil es nicht zuerst um mich geht, sondern weil ich etwas erfahren habe, dass da ein Gott war und der schaut mich an und sagt, du bist so einzigartig, du bist so wunderbar. Das ist der Gott, der in uns hinein etwas legen möchte, sodass eine Kirche entstehen kann, die wirklich schön ist. Und das wünsche ich euch, dass das geschieht hier in Potsdam und dass das an ganz vielen Stellen in Ostdeutschland, in Cottbus und in dieser Welt geschieht, wo Menschen sagen, ich stehe auf, weil ich etwas erlebt habe, dass da ein Gott ist, der sich um mich gedreht hat. Ich bete. Lieber Gott, danke, dass du so einzigartig bist, dass du ein Gott bist, der sich um uns dreht. Dass da ein Gott ist, der sagt, ich schaue nicht zuerst auf mich, sondern ich habe dich im Blick. Und ich danke dir für diese wunderbare Botschaft. Ich danke dir für dieses wunderbare Evangelium, eine gute Nachricht, die unser Leben auf den Kopf stellen kann, sodass wir als Einzelne und auch als Kirche mehr und mehr lernen können, aufzustehen und um uns hinzugeben, auch für andere, die so dringend auch Hilfe brauchen an ganz unterschiedlichen Stellen. Bitte präge du deine Kirche. Amen.